Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles!
About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus.
It's great, it's old, it's the bloody Beatles, shut up.
Abbey Road hätte der perfekte Abschluss der Beatles-Geschichte sein können. Ein top produziertes Album voller kreativer Ideen und auch bahnbrechender Sounds. Ein passendes Vermächtnis wäre es eigentlich gewesen, aber stattdessen wurde ja Let It Be dann zur letzten Veröffentlichung der Beatles als Band. Und das war nun ja, gut, in vielerlei Hinsicht das komplette Gegenteil von allem, was Abbey Road ausmachte. Der Musikkritiker Alan Smith vom New Musical Express, der drückte es damals so aus.
Wenn das neue Album der Beatles ihr letztes sein sollte, dann ist es das Totengedicht eines Geizhalses, ein Grabstein aus Pappe, ein trauriges und schäbiges Ende ihrer großen musikalischen Zusammenarbeit, die der Popmusik ein ganz neues Gesicht gegeben hatte.
Boah, das ist schon ganz schön harter Tobak. Aber dieses Album, das war ursprünglich ja auch ganz anders geplant gewesen. Ganz anders als das, was am Ende jedenfalls draus wurde. Denn eigentlich sollte dieses Let It Be Album einen Neubeginn bringen. Es sollte die Beatles resetten sozusagen, wieder auf Anfang setzen. Und stand ja auch unter dem Arbeitstitel Get Back, also einen Schritt zurück machen, um dann wieder nach vorne gehen zu können.
Und etwas ganz Neues zu schaffen, etwas, das es so vorher noch nie gegeben hatte.
For the first time, let's make a live album of original music before an audience. And that was what we wanted to do with Let It Be.
Aber die Beatles führte dieser Schritt dann letztlich ans Ende. Das Album wurde letztlich zum Schlussstrich unter der Band. Es erschien ja auch erst mit einem Jahr Verspätung und eben ganz anders, als es beabsichtigt gewesen war, mit einem komplett anderen Cover, einem neuen Produzenten und einem, ja, auch komplett anderen, manche sagen verschlimmbesserten Sound.
Produced by George Martin, overproduced by Phil Spector.
Weg jedenfalls vom einfachen Ansatz, einfach nur als Band zu spielen. Es wurde ergänzt mit einem opulenten Orchester und bekam ja auch einen ganz anderen Titel, Let It Be nämlich.
And he's been doing all the things that John said he wouldn't do. And they put heavenly choirs and all sorts of soupy strings on it.
Und als das Album dann endlich in die Läden kam, ja, da hatten es die Beatles längst sein gelassen, eine Band zu sein. Ach, hätten sie doch auch die Veröffentlichung dieses Materials als Album vielleicht mal lieber gelassen. Obwohl, ja, vielleicht auch nicht. Es war ja nicht alles schlecht an diesen Sessions, denn ohne die hätte es ja nie das legendäre Rooftop-Konzert gegeben. Und auf dem zeigten die vier ja noch einmal, was sie zusammen leisten konnten.
I think it shows on the record that when we were excited, the tracks excited, we'd all put in 1000%.
Get Back stand also als Motto drüber, als die Beatles sich am 2. Januar 1969 zusammenfanden. Mit Get Back gemeint war die Rückbesinnung auf die Anfänge, endlich wieder Rock'n'Roll zu spielen, wie damals im Cavern oder im Hamburger Star Club. Sie wollten einfach eine Platte machen, die die Beatles wieder zu einer Band machte und sie wegbrachte vom Konzeptrock à la Sgt. Pepper. Also kein Schnickschnack, keine aufwendigen Orchesterteile, keine Overdubs in Hülle und Fülle, sondern erdigere Sounds, einfachere Produktion, live eingespielt und ohne Probleme das dann auch wieder auf die Bühne zu bringen, also live aufzuführen. Das war die erste Idee, die Paul so vorschwebte. Und damit knüpfte er ja auch in gewisser Weise an das kurz zuvor veröffentlichte weiße Album an, denn bei dem war es ja auch schon in die Richtung gegangen. Aber selbst da wurde natürlich mit nachträglichen Edits und Overdubs gearbeitet. Bei Get Back dagegen, da sollte darauf komplett verzichtet werden. Das hatte John verfügt, erinnert sich hier bei Reeling in the Years George Martin.
John's demand that we should make this an honest album. None of your production rubbish, he would say. I don't want any editing. I want everything to be live. All we do is record it, and you tell me when it's right. And it got very tedious because it wasn't right. You know, I would say, it was 19, John. There was a bit of a fluff on the bass guitar. Easy to edit. No, we're not doing any editing. Okay, we'll do another take. 20. Okay, 21, 22, 23. Never right. Vocals not so good on that one. Okay. 53. You know, it got really, really tedious. And the album, in the end, because of this stricture, was not a perfect album.
Keine Overdubs, alles live einspielen, das war diese grundsätzliche Idee für die Arbeit. Das zog natürlich aber alles in die Länge, weil, wie George Martin eben erzählte, teilweise über 50 Takes nötig waren, um eine halbwegs vernünftige Aufnahme dann auch zu bewerkstelligen. Die dann aber mitunter immer noch weit weg war vom eigentlich perfekten Sound, den die Fans der Beatles gewohnt waren und den auch George Martin gerne produziert hätte. Und das ließ dann auch seine eigene Frustration an diesem Album wachsen und wachsen.
It was an unhappy record. I was losing control. My voice wasn't heard. And I got very dispirited indeed.
Und dazu kam ja noch etwas, das die Arbeiten erschwerte. Pauls zweite Idee für das Album war nämlich, dass die Beatles sich bei der kompletten Arbeit filmen lassen sollten. Sie sollten den Weg vom Entstehen der Songs bei gemeinsamen Jam-Sessions bis hin zur fertigen Aufnahme für eine Doku festhalten, die dann mit einem Live-Gig als furiosem Finale schließen sollte. Aber auch diese Idee brachte diverse Probleme mit sich.
The idea foundered because we couldn't find anywhere which would take an audience in England in the middle of winter, that an audience big enough that was. And as usual, the Beatles wanted to do everything at an hour's notice, and you can't organize these things very quickly.
Ein Live-Konzert nach dreijähriger Tourpause, danach hätten die Fans auf jeden Fall gelächzt, also bei etwas mehr Vorlauf. Die Beatles dagegen in Mehrzahl nicht unbedingt, vor allem George nicht. Der hatte zwar große Lust, mal wieder als Band zu spielen im Studio, aber eben überhaupt keine Lust auf Live-Auftritte. Und die Idee wurde dann auch erstmal verworfen, nachdem man über einen Auftritt in einem Maya-Tempel in Mexiko, bei den Pyramiden von Gizeh in Ägypten oder in einem tunesischen Amphitheater fantasiert hatte.
We ought to think this week sometime about the show.
We are thinking about the show.
We never stopped thinking about it.
Morning, George.
Morning, all.
It's just a funny day.
Again.
Again.
Wouldn't it be nice if we did this show with a big audience?
Yes.
I think we should forget the whole idea of this show.
Yeah, just that's it. Okay. I'll go along with that.
An diesen Diskussionen war übrigens auch der Regisseur der Filmaufnahmen, Michael Lindsay Hogg, beteiligt. Der hatte für die Beatles ja schon die Promotion-Videos zu Paperback Writer, Rain und Hey Jude Revolution gedreht. Auch Glyn Johns war dabei. Glyn Johns, der ja auch schon mit den Stones gearbeitet hatte, der zunächst eigentlich ja nur als Toningenieur mit an Bord sein sollte, aber dann immer mehr Produzentenaufgaben übernahm, weil John keine Lust auf George Martins Ideen mehr hatte, seine musikalischen Vorstellungen als viel zu kompliziert empfand. Er wollte einen erdigeren, einfachen Sound und George blieb daher beleidigt häufig den Sessions einfach fern, sodass Glyn Johns dann letztlich an den Reglern saß.
Which the what?
The mixer and the 8-tracks and all that.
Hi, Ringo. Hi,
George.
Hi, Ringo.
Happy New Year.
Happy New Year.
Begonnen wurden die Aufnahmen in den Twickenham Filmstudios, morgens zu Office-Zeiten sozusagen. Keine gute Zeit und vor allem kein guter Ort, um Musik aufzunehmen. Ein riesiges Filmstudio, wie eine Fabrikhalle im Grunde, in der sich die Beatles dann in eine Ecke verkrümelten, dort ihr Equipment aufbauten und jammten, während sie von bunten Lampen angestrahlt wurden. Eine kreative Stimmung wollte hier nicht unbedingt aufkommen, erzählte John später hier im Rolling Stone Interview.
It was just a dreadful, dreadful feeling in Twickenham studio and being filmed all the time, you know, like that. I just wanted them to go away and we'd be there at 8 a.m. and you couldn't make music at 8 a.m. or 10 or whatever it was in a strange place with people filming you and coloured lights.
Und dazu kam noch, dass Yoko Ono permanent dabei war, neben John auf einem Verstärker saß. Für John irgendwo beflügelnd und für Yoko sicherlich wichtig, da sie erst 6 Wochen zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte. Aber für die anderen drei, ja, da dürfte ihre dauernde Anwesenheit als quasi graue Eminenz im Hintergrund eher störend gewesen sein. Sie sagten allerdings nichts. Dank der von Peter Jackson aufwendig restaurierten und aufbereiteten Filmaufnahmen der Get Back Sessions wissen wir, dass die Stimmung bei den Aufnahmen zwar besser war, als jahrzehntelang immer gedacht wurde, dass die vier durchaus auch Spaß hatten, gemeinsam an den Songs zu arbeiten und sie auch viel Respekt voreinander und vor den Ideen des Einzelnen hatten, daher auch bereitwillig Ideen-Ping-Pong spielten, aber das ändert unterm Strich nichts an der Tatsache, dass die vier damals 1969 einfach unaufhaltsam auseinanderdrifteten, dass da Risse entstanden waren, die einfach nicht mehr zu kitten waren und letztlich eben auch das Ende der Beatles manifestierten. Und das war bis zu einem gewissen Punkt eigentlich auch völlig natürlich. Aus den vier Jungs von einst waren schließlich Männer geworden mit eigenen Frauen und eigenen Kindern und jeder mit ganz individuellen Emanzipationsbestrebungen und natürlich auch den Verpflichtungen als Geschäftsleute. Sie waren ja Teil ihrer eigenen Firma Apple und mit den da mit anfallenden Aufgaben und Entscheidungen sowieso dezent überfordert. Jahrelang konnten sie solche Themen immer delegieren, jetzt mussten sie aber selbst Verantwortung übernehmen und das sorgte dann zwischen den Vieren für große Konflikte. Konflikte, die sie natürlich mit ins Studio brachten und zu den geplanten Aufnahmen, die kurz nach dem Jahreswechsel dann in den Twickenham Studios in London begannen. Und da sorgte dann auch Pauls Perfektionismus, sein Drang, oberlehrerhaft den Bandchef zu geben, dafür, dass das ganze Projekt schon sehr früh zu scheitern drohte. Denn nach Differenzen mit Paul und auch einer Auseinandersetzung mit John, da hatte George die Schnauze voll und stieg erstmal aus der Band aus.
He's saying, well, don't play this or something. And I'm saying, well, you know, I'll play what you want or I won't play if you don't want it. You know, just make up your mind. That kind of stuff was going on. And they were filming and recording us having a row. You know, it was like, it was terrible, really. I thought I'm quite capable of being relatively happy on my own. And I'm not able to be happy in this situation. You know, I'm getting out of here.
John schlug unsentimental und pragmatisch vor, einfach Eric Clapton als Ersatz zu holen und weiterzumachen.
No, I mean, if he leaves, he leaves.
But what's the consensus? Do you want to go on with the show and the work?
Yes. If he doesn't come back by Tuesday, we get Clapton.
Aber John, dem war damals ohnehin alles oder zumindest viel egal. Er hatte Yoko und er hatte auch Heroin, erzählte er im Rolling Stone Interview.
Didn't even give a shit about nothing, you know, I was stoned all the time. I just didn't give a shit, you know.
Aber man raufte sich dann doch wieder zusammen, traf sich ein paar Mal, begrub das Kriegsbeil und startete nochmal von vorne. Aber eben nicht mehr in Twickenham, sondern in den Studios bei Apple in der Savile Row Nummer 3. Doch da stießen die Beatles auf ein neues Problem. Das Studio dort war nämlich noch gar nicht fertig. Magic Alex, Alex Mathers, der selbsternannte Elektronikspezialist bei Apple, der hatte versprochen, den Beatles ein State-of-the-Art-Studio in den Keller zu bauen. Aber die Arbeiten, die waren noch gar nicht beendet worden. Und das, was da im Studio stand, war eigentlich nicht benutzbar.
Daran erinnert sich später der damalige Toningenieur Alan Parsons im University of California Television Interview.
The famous Magic Alex had installed this console that just did not work. And he saw the future as being 16 tracks, so he put 16 speakers on the wall, which was not a terribly good idea.
Und da war dann wieder George Martin gefragt.
I had to move in a lot of equipment from Abbey Road into their studio, and the designer, Magic Alex, had forgotten to put a hole in the wall for the wires to go through. So, I mean, all those silly kind of things.
Das Problem war also gelöst und die atmosphärischen Störungen, die wurden geglättet, als George Billy Preston mit ins Studio genommen hatte. Die Beatles kannten ihn schon lange aus Hamburger Zeit noch. Sie waren sich auch in den USA über den Weg gelaufen und sie waren sich sympathisch. Und als George dann Billy Preston während seiner kurzen Auszeit bei einem Konzert von Ray Charles getroffen hatte, hat er ihn überredet, einfach mitzukommen.
Every number's got a piano part or a, and normally we overdub it, you know. But this time we want to do it live.
Yeah.
I mean, just live to ourselves.
Yeah.
Straight off one number after the other. And that means having somebody in on
on scene, so if you'd like to do that, you're welcome.
Beautiful.
Billy Preston sollte dann an den Keyboards ihren Sound komplettieren und sogar erweitern und verbesserte dann auch die Stimmung. Denn dadurch, dass die vier jemanden von außen in ihren Inner Circle ließen, zeigten sich alle auf einmal von ihrer besseren, um nicht zu sagen von ihrer besten Seite. Das ist wie wenn zu Hause plötzlich Besuch kommt, dann reißen sich auch plötzlich alle zusammen. So war es dann auch bei den Beatles und Billy. Billy, ein 22-jähriger, total umgänglicher, lockerer und immer lachender Zeitgenosse, der brachte einfach gute Stimmung rein und er brachte auch musikalische Ideen mit.
Hank, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Und in den Sessions in Twickenham und dann bei Apple jammten die Beatles so buchstäblich hunderte verschiedene Tracks durch. Rock'n'Roll-Klassiker waren dabei, aber auch viele Songideen, neue Songideen, die sie später dann für ihre Soloplatten weiter bearbeiten sollten. All Things Must Pass von Harrison zum Beispiel oder Child of Nature von John, das wurde später dann als Jealous Guy herausgebracht. I'm just a child of nature. I don't need much. Something von George, das dann auf Abbey Road zum Klassiker wurde. Aber es wurden natürlich auch die Songs gespielt, die dann später auch auf dieses Album kamen und zum Teil eben auch auf dem Dach der Savile Row gespielt wurde. Und einige entstanden sogar aus Jams heraus, wie eben Get Back. An Melodieaufbau und Text, da feilten die Beatles während ihrer Sessions. Ursprünglich ging es nämlich nicht um Jojo, der seine Heimat in Arizona verließ, um kalifornisches Gras zu riechen. Die Bedeutung von Gras ist hier übrigens beabsichtigt doppeldeutig, sondern Paul wollte ein Statement setzen gegen weißen Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit der Briten gegenüber Einwanderern, speziell aus Pakistan oder Puerto Rico, aber auch aus anderen Gebieten des Commonwealth. Das wollte er anbringen. Die Idee wurde am Ende jedoch als zu kontrovers verworfen. Ein etwas neutralerer Text wurde verwendet, der allerdings durch seine Grasanspielung oder auch die Andeutung von Transsexualität von Loretta Martin für damalige Verhältnisse dann nicht viel weniger kontrovers wurde. Nur eben auf einer anderen Ebene. Nichtsdestotrotz wurde Get Back später auch als Single veröffentlicht. Den neuen Titel bekam das Album dann aber von diesem Song hier. Let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Ein Song, der wie einst Yesterday Paul McCartney im Traum mehr oder weniger erschienen war. Er träumte von seiner viel zu früh verstorbenen Mutter Mary. Die war ihm eben erschienen und sie beruhigte ihn. Alles ist gut, es wird eine Antwort geben, lass es einfach geschehen. Ein bisschen ist das schon eine Vorausschau auf das nahende, drohende Ende der Beatles als Band. Lass es zu, Paul, es ist okay. Someone's harder than me. You and me, Sunday driving. Two of Us hätte ein Song über Paul und John sein können, hätte durchaus gepasst. Sie singen ihn auch gemeinsam, zweistimmig, und es kommt in der Bridge zum Beispiel diese Textzeile vor. Ja, und auch die geschäftlichen Streitigkeiten der beiden könnte man aus einigen Textpassagen durchaus herausinterpretieren. Chasing Papers, Writing Letters oder auf den Filmaufnahmen. Da kann man sehen, welche Chemie zwischen den beiden trotz aller Streitigkeiten immer noch bestand. Wie sie zweistimmig singen, sich das Mikro teilen. Allerdings ging es in diesem Song gar nicht um die beiden. Es ging um Paul und Linda, die er 6 Wochen nach der Aufnahme dieses Tracks heiraten sollte. Die fuhren oft einfach so mit dem Auto durch die Gegend, übers Land und verloren sich da einfach. Verfuhren sich, blieben dann irgendwo da, schliefen im Auto. Ja, und diesen Song schrieb Paul nach einem solchen Ausflug. Und einige Songs von denen wurden dann auch live auf dem Dach der Savile Row aufgeführt. Kurz entschlossen hatten die Beatles nämlich die Idee, ein Live-Konzert zu veranstalten, dann doch noch in die Tat umgesetzt. Aber eben nicht geplant, sondern wirklich spontan.
Daran erinnert sich der Regisseur Michael Lindsay Hogue.
Paul, yes, George, Ringo, and then John said, well, fuck it, let's do it.
Instrumente, Kamerateam aufs Dach, Jacke an, es war schließlich Winter und verdammt kalt, ja, und los ging's.
Das erzählt hier nochmal Alan Parsons in einem Interview für die University of California und er berichtet auch davon, wie die Beatles versuchten, Windgeräusche mit Strumpfhosen zu bekämpfen.
And you may have noticed some of the microphones had pantyhose wrapped around them to, in an effort to get rid of some of the wind noise. And Glenn had sent me out to a local Marks and Spencer's shop around the corner to buy some pantyhose and gave me a 10 bob note. Said, go and buy some pantyhose. And so I got to the shop and this, I said, I'd like some pantyhose, please. Said, yes, sir, what size? Well, doesn't matter. So I think they probably thought I wanted to rob a bank, you know, stick it over. Or I was a cross-dresser or something.
Offenbar sehr wirkungsvoll, denn auf der Aufnahme hört man vom Wind eigentlich nichts.
Yes, she does.
Problem war nur, das Konzert war nicht angemeldet und wurde in der vornehmen Savile Row natürlich als Ruhestörung wahrgenommen. Tja, und entsprechend die Polizei gerufen. Und die hatte noch ein anderes Problem ausgemacht.
It's not only the noise we've had complaints about, but there's people in the street, thousands, listening to the music. And that's blocking Regent Street, which was blocking Piccadilly, which was blocking Shaftesbury Avenue, which is blocking the whole of the West End. So traffic is absolutely at a standstill all over the West End.
Das erzählte der damals losgeschickte Polizist später in einem Interview. Der junge Mann, der hatte die Aufgabe, für Ruhe zu sorgen.
I'm the unfortunate Ray Dagg in that I'm the idiot that happened to be on the roof at the Beatles at their last ever concert, which I didn't know it was their last at the time.
Und das gestaltete sich dann doch etwas schwieriger für ihn.
I threatened to arrest them downstairs. I threatened to arrest them on the roof. The meaningful threat was up on the roof because that was what stopped it in the end. The late Malcolm Evans came down, who was the Beatles' road manager. And I said, right, that's it. I said, I've been very patient. I said, I've been trying to accommodate you, but you saw no sign of stopping. Tell the four of them they're under arrest. And he said, what are you arresting them for? I said, obstructing police in the execution of their duty. And highway obstruction.
Am Ende handelte Mel Evans, der Roadie der Beatles, dann noch einen finalen Durchlauf von Get Back raus. Danach war nach 47 Minuten der letzte Live-Auftritt der Beatles dann vorbei. Und damit waren auch die Aufnahmen beendet. Die Beatles, die hatten jetzt stundenlanges Filmmaterial und noch mehr Audiomaterial produziert. Und das hätte ja jetzt auf der Suche nach veröffentlichungswürdigem Material jemand durchkämmen müssen. Das ganze Material der Studio-Sessions, den Live-Auftritt vom Dach, also stundenlanges Material. Von den Vieren hatte dazu aber keiner Lust mehr. So wurde Glyn Johns einfach damit beauftragt, hör dir mal die Bänder an und dann mix was Schönes draus. Johns bereitete insgesamt 4 verschiedene Mixes vor, bot 4 verschiedene Versionen des Albums an, erzählt John hier im Rolling Stone Interview.
There was 29 hours of tape, it was like a movie, you know, I mean, just so much tape. 20 takes of everything, because we're rehearsing and taking everything, you know. nobody could face looking at it. We let Glyn Johns remix it. No, we didn't want to know. We just left it to him and said, here, do it. It's the first time since the first album that we didn't have anything to do with it. We just said, do it. You know, Glyn Johns did it. None of us could be bothered going in Nepal. Nobody called anybody about it. And the tapes were left there. And we got an acetate each. And we called each other and said, well, what do you think? Oh, let it out. We were going to let it out with that. With a really shitty condition, you know, disgusted.
Aber keines fanden die Beatles wirklich gut. Keines wollten sie veröffentlichen. Obwohl es John beispielsweise letztlich auch völlig egal gewesen wäre. Er war damals eh auf Joko und Heroin, wir haben darüber gesprochen. Ihm war eh alles egal. Und insgeheim hoffte er auch, dass dieses Album vielleicht den Mythos Beatles endlich zerstören würde.
And I didn't care. I thought it was good to go out to show people what had happened to us. You know, like, this is where we're at now. We can't get it together with... We don't play together anymore, you know, leave us alone.
Die Glyn Johns Version, die sind nur als Bootleg an die Öffentlichkeit gekommen, wurden aber zur Inspirationsquelle für Phil Spector, der berühmte US-Produzent, der bekannt war für seine opulenten Produktionen, seine Wall of Sound. Er sollte dann Anfang des Jahres 1970 das Album neu mixen und überproduzieren, wie es George Martin nannte. Der Kontakt zu Spector, der kam durch den neuen Manager zustande, den die Beatles verpflichtet hatten. Genauer gesagt, den John, George und Ringo engagiert hatten. Alan Klein, ein großkotziger Mann aus New York mit Pomade im Haar und dem Charme einer kaputten Klobrille, so nannte ihn ein früherer Assistent von Brian Epstein, Alistair Taylor. Klein hatte sich einen Namen gemacht, weil er die Einnahmen der Stones vervierfacht hatte und ihnen horrende Garantiesummen bei den Plattenfirmen vermittelt hatte. Später stellte sich allerdings heraus, dass er sich wohl auch selbst gerne einiges abgezweigt hatte. Und das hat er auch bei George späterem Benefizkonzert für Bangladesch getan. Paul hatte von Anfang an nicht viel von Klein gehalten, er hätte lieber seinen Schwiegervater als Manager verpflichtet, das wollten aber wiederum die drei anderen nicht. Wie auch immer, Klein entschied, wir machen den Film über die Entstehung des Albums nicht fürs TV, als Doku, wie ursprünglich geplant, wir machen einen Kinofilm raus. Das gab schließlich mehr Einnahmen und dazu veröffentlichen wir einfach ein Soundtrack-Album. Und er empfahl, dass Phil Spector die Bänder überarbeiten sollte, um ihnen den finalen Touch zu geben. Und John gab Phil Spector done the tapes.
So when Spector came around, it was like, you know, well, all right, if you want to work with us, you know, go and do your audition, man. Do. And it was, he worked like a pig on it. I mean, it was, he'd always wanted to work with the Beatles, and he was given the shittiest load of, you know, badly recorded shit that, and with a lousy feeling to it ever.
Spector hörte sich die Johns Compilation an, um sich selbst nicht durch das komplette Material hören zu müssen.
And he made something out of it. It wasn't fantastic, but it was, you know, when I heard it, I didn't puke. I thought, oh, you know, I was so relieved after hearing 6 months of this like black cloud hanging over that this was gonna go out, you know.
Als er es hörte, musste er immerhin nicht kotzen. Das ist doch schon mal ein Prädikat. McCartney dagegen fand das Album tatsächlich zum Kotzen. Der Streit um Klein, das von Spector verschandelte Album, all das waren dann die endgültigen Sargnägel für die Beatles als Band.
The long and winding road that leads to your door.
Vor allem das Orchester bei The Long and Winding Road, das missfiel dem Meister McCartney. Er versuchte sogar die Veröffentlichung zu stoppen, aber das misslang. Erst 2003 brachte McCartney dann eine von Spectors Opulenz befreite Let It Be-Version heraus. Let It Be Naked.
It always leads me here. Lead me to
Aber als offizielles Album wurde dann die Phil Spector-Version seit 1970 geführt und trotz allem war das Album natürlich ein großer Erfolg, klar, denn es erschien kurz nach dem endgültigen Ende der Beatles als Band. John, der war ja heimlich 1969 schon ausgestiegen, Paul verkündete dann aber im April 1970 seinen Ausstieg öffentlich und damit endgültig das Ende der Beatles. Am 8. Mai kam Let It Be dann in UK raus, am 11. Mai in den USA und dort hatte es bereits 3,7 Millionen Vorbestellungen gegeben. Klar, dass das Album dann auf beiden Seiten des Atlantiks auch die Charts anführte. Die Beatles bekamen für Let It Be übrigens sogar den Grammy und einen Oscar als Soundtrack-Album für den Film, den Hoag aus den Aufnahmen zusammengestellt hatte. Obwohl es auch bei Kritikern nicht gut ankam. Der eingangs schon zitierte Alan Smith, der meinte sogar, mit diesem Album hätten die Beatles alle ihre Ideale verkauft, für die sie eigentlich immer gestanden hätten. Es war letztlich ein trauriges Ende der Beatles-Zeit, aber vielleicht ist diese Traurigkeit, diese Trauer mehr dem Umstand geschuldet, dass die Ära der Beatles überhaupt enden musste.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.